Schauen wir uns jetzt den dritten Akt mal kurz an. Was die Voraussetzungen angeht, so hat Recher ja von Anfang an Interesse, zunächst an ihrem Rettungsengel, dann an dem Rettungsritter geäußert und oder Interesse gezeigt. Und der ist ja nun inzwischen auch Freund von Nathan geworden. In der fünften Szene des zweiten Aktes. Dann in 2.8 ne, wird ja deutlich, dass es schon fast sein Besuch jetzt eben ansteht, der also gleich kommen wird. Und Nathan ermahnt da ja nochmal, sie soll ihm das, seinen Plan nicht verderben, denn es gibt ja dieses Geheimnis um Rechers Herkunft. Und in der ersten Szene des dritten Aktes nun spricht Daya mal ganz vorsichtig die Zukunft von Recher an, ob die nicht auch in Europa liegen könnte. Und sie meint damit natürlich eine mögliche Eheschließung mit dem Tempelherrn, für den Recher ja Gefühle hat. Und in 1566 ne, macht dann Recher ganz deutlich, dass deines Landes Unkraut oder Blumen sollen nicht gerne gemischt werden mit dem, was sie auf ihrem Boden etwas weiter in 1571 dann vorfindet. Das würde sie nur entkräften. Das heißt, ganz egal, was Daya ihr da anbietet, sie weiß ja nicht die Hintergründe oder so. Sie möchte mit Europa erstmal nichts zu tun haben. Sie liebt den Boden, auf dem sie eben groß geworden ist. Und da ist es ganz egal, was Daya ihr anbietet. Dann in der zweiten Szene ne, kommt dann auch tatsächlich der Tempelherr vorbei und man merkt sofort, dass Recher sich Mühe gibt, sich auf ihn einzustellen, denn sie kennt ja dessen Befindlichkeiten, dass er nicht gelobt werden will und so weiter. Und dann wählt sie so in 1608 das Bild des Wassereimers, der ja auch beim Feuerlöschen für sich keinen Dank verlangt, weil dahinter noch ein anderer steht und sie deutet damit letztlich an, dass Gott ja das Ganze so gefügt hat. Es zeigt sich aber jetzt, dass der Tempelherr dann bei seiner ersten Begegnung mit Recher von ihr sehr beeindruckt ist. Es heißt auch in 1638, das war das Mädchen nicht, ne, an das er sich erinnern konnte, sondern steht eine ganz andere Person ihm gegenüber. Und es heißt in 1642 sogar, dass er sich in ihrer Anschauung regelrecht verliert. Während Recher da etwas cooler mit umgeht, ne, sondern sagt, ich aber finde euch noch den Nämlichen. Das heißt, für mich sind sie noch der Gleiche und sie bemüht sich also ihnen seinem Anstaunen zu unterbrechen. Aber man merkt dann deutlich, dass der Tempelherr doch hier ziemlich von einem Gefühlssturm heimgesucht wird und in 1690 sagt er dann auch, es droht Gefahr für alle möglichen, natürlich vor allen Dingen für ihn, wenn ich nicht schnell und schleunigst hier verschwinde. Dann in der dritten Szene sprechen dann Daya und Recher darüber, warum der Tempelherr so schnell verschwunden ist. Und Daya bringt in 1697 das Bild des Überkochens. Ne? Der ist so in seinem Gefühlssturm, so groß sind seine Gefühle für Recher, dass er die gar nicht bewältigen kann. Der braucht eine gewisse Abkühlung jetzt. Und bei Recher ist das so, dass sie insgesamt eine ruhigere Position für sich gefunden hat. In 1712 heißt das, nach dem Sturm ist bei ihr eine gewisse Stille eingetreten und sie freut sich drauf, in 1727 jetzt auch mal wieder Palmen zu sehen, ohne immer an den Mann hinter den Palmen, an den Tempelherrn zu denken. Und in 1730 sagt sie dann auch, sie sei nicht kalt, sondern mit Ruhe sehe sie den Tempelherrn genauso gern wie vorher. Auf jeden Fall lehnt sie das völlig ab, was Daya ihr vorgeschlagen hat. Na, sie könnte doch jetzt, wo der Tempelherr in Schwierigkeiten ist, in emotionalen, könnte sie doch ein bisschen sich an ihm rächen, es vergelten. In 1701 steht das da. Und jetzt auch so ein gewisses Spiel mit ihm machen. Das lehnt sie aber völlig ab, Recher. In der vierten Szene wechselt dann die ganze Szenerie vom Haus Nathans in den Palast hinein. Der Sultan und seine Schwester sprechen über den bevorstehenden Besuch Nathans. dem Sultan ist es ja unangenehm, jemanden aufs Glatteis führen zu sollen. Sitta sagt zu ihm, du tust doch so fast, als stündest du vor einer Schlacht. Was stellst du dich so an und so? Und der Saladin sagt dann so 1736 folgende, solche Waffen habe ich nicht gelernt zu führen. Ich möchte, wie gesagt, nicht jemanden aufs Glatteis führen. Wann hätte ich das gekonnt? Aber am Ende in 1789 ist er dann doch bereit, so zu tanzen nach den Vorstellungen von Sitta, wie er kann, aber er möchte es eher schlechter können und zeigt sich doch da als ein sehr moralischer Mensch. Dann in der fünften Szene kommt es dann nach einem gewissen Vorgeplänkel zu der entscheidenden Testfrage des Sultans, welcher Glaube hat ihm am meisten eingeleuchtet, 1841. Und das ist natürlich ein Schlüsselwort der Aufklärung. Ne? Er ist jetzt als Aufklärer oder im aufgeklärten Sinne gefordert und muss jetzt in der heiklen Frage der Religion, muss Nathan jetzt Farbe bekennen. Und der Sultan hat ganz ausdrücklich gesagt in 1848, er will Gründe haben. Es reicht ihm nicht, dass man nur von der Herkunft her in einer Religion ist, durch die Geburt. Das reicht alles nicht aus. Er will Gründe haben. Und er möchte auch wissen, 1848, was denn die bessere Religion ist. Und das ist natürlich besonders heikel dann. In der sechsten Szene fürchtet Nathan eine Falle. Er ist da kurz allein, Monolog. Ne? 1879 eine Falle und will 1883 behutsam vorgehen. Dann hat er den rettenden Einfall mit dem Märchen 1890. Das heißt, er will dem Sultan eine Geschichte erzählen und keine direkte Antwort geben, sondern indirekt. Ne? Erst soll er die Erkenntnis haben und dann begreifen, dass das auch ihn betrifft. In der siebten Szene dann kommt diese berühmte Geschichte, dieses Märchen, wie sie hier ist genannt wird, die Ringparabel. Die wichtigsten Stationen in 1911, ne, geht es eben darum, dass da ein Mann einen Ring hat, der Menschen angenehm macht. In 1921 ne, wird das, der immer an den Sohn vererbt, der dem Vater der angenehmste ist. Ne, es wird dann deutlich, dass damit der Gehorsamste gemeint ist. Auch eine sehr spannende Vorstellung vom Verhältnis von Söhnen und Vätern. Dann in 1930 Hinweis darauf, dass es dann einmal drei Söhne gab, die alle gleich gern hatte, der Vater. 1939, er verspricht dann den Ring allen dreien und wendet sich in 1947 an einen Künstler, der ihm zwei weitere macht, die genauso aussehen. Und in 1953, dann gibt er vor seinem Tod jedem der Söhne, ne, heimlich, ohne dass die anderen das mitbekommen, einen der Ringe. Und nach dem Tod gibt es dann 1961 dann Streit. Und in 2015 hat dann der Richter die rettende Idee, nach der Wirkung der Ringe zu fragen, denn da sieht es ja aktuell schlecht aus. Ne? Die sind ja sich nicht gegenseitig angenehm, sondern beschimpfen sich gegenseitig und verdächtigen sich und so weiter. Und so verlagert er das Ganze, die Entscheidung, in eine ferne Zukunft. Und letztlich läuft es darauf hinaus, dieses Märchen, diese Geschichte, dass die Religionen wie die Ringe eben äußerlich gleichwertig sind, aber es kommt eben auf die Wirkung an, nicht auf irgendeine Wahrheit. Und der Richter hat auch da eine ganze Menge Vorschläge, worauf sie achten sollten, ne? Um eben dann auch dem Ring zu entsprechen. So ganz nebenbei wird dann am Ende noch das Geldproblem gelöst zwischen dem Sultan und Nathan. Nathan ist ja dem Sultan besonders zu Dank verpflichtet, weil er den Tempelherrn gerettet hat, der dann seine Tochter wiederum gerettet hat, dann begnadigt hat und die Tochter wurde gerettet. Und er ist also bereit, ihm jetzt auch vor diesem Hintergrund dem Sultan Geld zu leihen. In der achten Szene geht es dann auf eine andere Handlungsebene. Jetzt geht es nicht mehr um den Palast, sondern jetzt geht es um den Tempelherrn, der ja gewissermaßen auf der Flucht ist. Und er beschreibt sich selbst, er wartet auf Nathan und beschreibt sich in 21,15 als Opfertier. Aber er erkennt eben auch, dass er nach der Begnadigung durch den Sultan ja eigentlich einen neuen Kopf hat, ein neues Leben angefangen hat, 21,39,40. Und diesen Kopf kann er jenseits aller gelernten Vorurteile gebrauchen, weil er eben jetzt ein neues Leben geschenkt bekommen hat. In der neunten Szene kommt es dann zur Konfrontation zwischen der Liebesbegeisterung des Tempelherrn, der ist ja ganz hingerissen von Recha, die ja über allen Ausdruck, so ungefähr 21,72, ne, über allen Ausdruck, über alle Ausdrucksmöglichkeiten hat die ihm nämlich gefallen und er will sie deshalb immer sehen, so etwa 21,73. Und jetzt fällt er sogar Hanad um den Hals und möchte ihn gern als Vater haben, 21,74, ne? Und ist dann ganz erstaunt, dass der Nathan da sehr zurückhaltend reagiert, denn der hat seine Vorbehalte natürlich noch wegen dieser ganzen Geheimnisse, um die der Tempelherr sich entweder nicht kümmert, bei sich selbst, oder von denen er nichts weiß, bei Rächer. Und Nathan bleibt dann bei der Anrede junger Mann, 21,74, und das empört den Tempelherrn natürlich, vor allen Dingen auch wegen der unnötigen, aus seiner Sicht unnötigen Neubegier, 21,98, dieser Neugier ständig, wie heißt dein Vater und wo kommst du her und so weiter, das kann er gar nicht verstehen, es geht auch um Liebe hier. So, aber für Nathan ist das natürlich wichtig, weil davon auch abhängt, in welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen möglicherweise Rächer und der Tempelherrn. Dann wird ja mit der Ehe möglicherweise nichts. Und schließlich reicht es dem Tempelherrn, er stellt ein Ultimatum und sagt, ne, ich will entweder immer bei Rächer sein dürfen, ich will sie immer sehen, oder nicht mehr sehen, etwa in 22,28. Und Nathan will sich jetzt beeilen, um die ausstehenden Fragen zu klären. In der 10. Szene schleicht sich Daja regelrecht an den Tempelherrn ran, denn sie möchte doch gerne, dass der christliche Tempelherr jetzt weiß, dass Rächer auch eigentlich eine Christin ist. Zunächst mal fragt sie den Tempelherrn, ja, wie steht er denn jetzt zu Rächer? Und er gibt dann offen zu in 22,91, dass er sie liebt. So, damit ist klar, jetzt muss die Wahrheit auf den Tisch. Und in 23,29, ne, sagt sie dann auch, ne, dass Rächer eine Christin sei. Der Tempelherr versteht das erst falsch und denkt, Daja hätte sie bekehrt. Aber in 23,42, nein, nicht bekehrt, sie ist getauft von Geburt an. Und da ist der Tempelherr jetzt sehr irritiert, so etwa 23,58, ist sogar empört, muss das erstmal verarbeiten. Und man wird auch deutlich, dass er hier, dass da Kritik an Nathan geübt wird, der Rächers natürlichen Lebensweg von der Geburt bis jetzt als Christin gewissermaßen verdorben hat, indem er sie in einem falschen, in einem anderen Glauben aufgezogen hat. Und das könnte durchaus Folgen haben aus Sicht des Tempelherrn. Und das wird sich später auch herausstellen, dass daraus noch weitere Konflikte und Schwierigkeiten entstehen. Insgesamt präsentiert der dritte Akt, wie immer im fünfaktigen Drama, einen Höhepunkt, einen Wendepunkt. Da ist einmal die freundschaftliche Annäherung zwischen dem Tempelherrn und Nathan. Dann beim Sultan wird das Religionsproblem ja schon mal gelöst. Aber es beginnt eben auf die Aufdeckung der Geheimnisse, das ist dann der Wendepunkt, denn jetzt gibt es neue Schwierigkeiten. Der Tempelherr ist zwar Freund von Nathan, liebt Rächer, aber jetzt kommt eben das Problem hinzu, dass er erfahren muss, dass Nathan sich da etwas seltsam verhalten hat und Rächer in einer völlig anderen Beziehung möglicherweise zu ihm jetzt steht, als er vorher gedacht hat. Auf jeden Fall ist das Verhältnis jetzt zwischen dem Tempelherrn und Nathan stark belastet und daraus entsteht ja später sogar der Vorwurf, dass der Jude Nathan gewissermaßen ein Christenkind geraubt hat. Und da merkt man, dass nach dem dritten Akt, ne, jetzt eben noch nicht das schöne Ende kommen kann, was ja ist ja keine Tragödie, dieses Drama, sondern da ist noch eine gewisse Verzögerung hin zur glücklichen Lösung. Und diese Verzögerung, die ergibt sich ja dann normalerweise auch im vierten Akt. Wer mehr von uns zu Nathan der Weise haben möchte, kann im Internet einfach eingeben, schnell durchblicken Nathan. Und wenn er dann noch MP3 hinzufügt, ist er schnell auf der Seite, wo man auch die Informationen hier noch nachlesen kann. Ansonsten verweisen wir darauf, dass wir einen YouTube-Kanal haben, der auch schnell durchblicken heißt. Und dort findet man auch etwas zu Nathan und viele andere Dinge mehr, die euch hoffentlich auch weiterhelfen.